Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Die Vorpass-Boys sind wieder am Start. Am Wochenende gab es einiges in der Six Nations Turnier. Hoffentlich habt ihr das alles natürlich gesehen. Wenn nicht, werden wir euch ausführlich jetzt berichten.
Ganz ausführlich. Na, wo warst du denn? Wo hast du denn die Spiele geschaut, Angela?
Ich könnte das erste Spiel gar nicht so sehen, beziehungsweise ein bisschen im Bus. Und das zweite Spiel haben wir im Clubhaus von Rugby Club de Malaga geguckt.
Deswegen warst du denn in Malaga? Wegen Trainingslager, weil du nochmal angreifen willst als
Fußball? Genau, Warm Weather Trainingslager, wie die Leute das im Fußball machen, in Dubai und solches, haben wir jetzt in Malaga gemacht, aber es hat geregnet die ganze Zeit.
Fuck.
Fast. Und genau, wir haben da mit so einem Aircon 3, so Touch Rugby Old Boys Turnier, aber das Turnier war mit Kontakt und deshalb habe ich nicht mitgespielt. Das ist leider nichts mehr für mich.
Auf den Fotos habe ich versucht, dich zu sehen.
Nee.
Habe ich aber nicht gefunden.
Nee, also das ist halt mit Kontakt. Ich spiele so ein bisschen leicht anderen Regeln. Bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Ich glaube, du kannst nur aus für 22 kicken. Und die gibt keinen Counter-Rock oder so. Und ja, genau. Und es war 2x20 Minuten gegen Malaga. Und dann... Genau, dann haben wir so ein bisschen aufgefüllt für das Madrid-Team und dann hatten wir dann gegen Malaga dann nochmal gespielt sozusagen. Und die Madrid-Team-Architektur, wir haben gar nicht gegeneinander gespielt, beide Mannschaften relativ dünn besetzt, also wir hatten genug Spieler, aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen folter gewesen, wenn wir halt gegeneinander gespielt hätten.
Und für die Spieler und auch die Zuschauer.
Genau, genau. Es war recht windig und Platz, richtig cool, Kunstrasen, aber relativ offen, Blick aufs Meer, relativ windig auf jeden Fall und sehr wechselhaft, aber es hat Spaß, also ich glaube, die Jungs hatten deren Spaß auf jeden Fall. Wir waren insgesamt 29 Leute, genau, war ganz cool. Manche Leute haben auch nicht gespielt, so wie ich. Und hatten dann genau die Six Nations Spiele geguckt, so ein bisschen im Bus, dann das Frankreich-Schottland-Spiel, so aufs Handy und dann im Clubhaus dann das zweite Spiel geguckt. Ganz geil. Eigentlich, also ich meine, das Spiel an sich, glaube ich mal, nicht so gut. Aber genau, spannend auf jeden Fall. Oder?
Ja, das ist glaube ich, die Zusammenfassung von dem Samstag Rugby Magerkost, die aber ertragbar war, weil es emotional einfordernd war. Emotional hat man drangehangen, weil es einfach knapp und spannend war. Aber fangen wir mal beim ersten Spiel an. Schottland-Frankreich, 2016 geht's aus. Schottland liegt vorne, 13-10 in der Halbzeit, legt nur einen einzigen Versuch in der 7. Minute durch White, der schön herausgespielt ist. Schöne Supportlines. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Die Leute, die sich ein bisschen mehr interessieren für Rugby und tiefer gehen wollen, sollten sich mal den Versuch anschauen, wie der rausgespielt ist und wo die Leute, die später die Bälle dann bekommen. Also wenn man nach dem ersten Mal, wenn man die Verteidigung durchbricht, wo dann die Leute auf einmal herkommen, die Support-Lines laufen. Das ist ganz interessant und auch schön rausgespielt. Da muss man sagen, nach dieser 7. Minute bis zur 70. Minute ist, glaube ich, nicht mehr so viel passiert. Gut, ein Versuch von Fikru noch. Aber Schottland hat es verpasst, einfach das Spiel zuzumachen. Clinical. Einfach nicht gewesen, nicht kaltschnäuzig oder wie man auch immer sagt auf Deutsch, kaltblütig. Weiß nicht, irgendwo habe ich gelesen, Gregor Townsend oder wer anders hat gesagt, ja, wir waren für die meisten Zeit des Spiels in Kontrolle. Ich denke mir so, ja, also wenn ihr in Kontrolle wart, dann hättet ihr den Sack auch zumachen müssen. Also, weiß nicht. Und dann Frankreich kam zurück. Ich will auch gar nicht so lange über den Versuch, den nicht gegebenen Versuch am Ende reden und die Schiedsrichterleistung. Nur man sollte sich halt fragen, ob man sich auf diese eine Minute des Spiels konzentrieren soll oder auf die anderen 79 davor.
Ja.
Es ist die Wahrnehmung vom Ref und nicht von anderen Spielern, nicht von Leuten vom Fernseher. Es ist, er hat es nicht direkt gesehen. Es war kein Conclusive Evidence, damit der TO das wieder overturned. Da ist die Diskussion vorbei. Gerade die Leute, die immer so rumgehen und Rugby, Ehre, Respekt und der Ref und bei uns wird der Schiedsrichter nicht so angegangen, das sind meistens die, die dann am lautesten schreien, auf Facebook, auf sonst wo und es nervt halt total. Wie hast du denn das Spiel gesehen, was du gesehen hast?
Wie gesagt, ich habe nur so stellenweise gesehen, habe so das Live-Reporting, also das Chat-Text-Reporting ein bisschen durchgelesen und es war, also es hörte sich nicht so an, als ob es das spannendste Spiel ever war oder qualitätsmäßig. Ich hatte so ein bisschen mein Prediction, weiß nicht, mit dir geteilt, auch mit Freunden, dass ich geglaubt hätte, wenn Schottland ein bisschen weggezogen wären in der ersten Halbzeit, dass vielleicht Frankreich aufgegeben hätten. Weil ich glaube, das Interesse von Frankreich an dem Turnier ist relativ low irgendwie oder deren Lust und Laune dafür. Aber grundsätzlich, genau das Spiel, ja, also kann auch nur wiederholen, was du gesagt hast, was andere Leute auch gesagt haben, dass warum reden wir über diese nicht gegebenen Versuch, wenn Schottland einfach selber mehr als genug Chancen hatten, den Sack zuzumachen. Und letzten Endes haben die halt nicht gemacht. Und ich glaube, das ist halt, ja, das ist halt Schottland consistently inconsistent. Also das, die Talk about game, also die reden halt zwar viel und sagen halt quasi, was sie alles tun und wie die halt spielen und so. Aber
ja,
irgendwie muss man halt quasi auch liefern. Guckst du Videos im Hintergrund, oder?
Nee, ich glaube, das ist bei dir.
Ach so.
Naja, genau wie Donald sagt, es ist ein bisschen consistent, inconsistent. Es war auch, man hat Frankreich zurückkommen lassen, ein Spiel, man hat den Sack nie zugemacht. Der zweite Versuch von Frankreich war schlechte Scrum-Verteidigung von Schottland, also simples Pick and Go, in Anführungszeichen, von der 8. Und dann hat einfach der Wing nicht seinen Channel verteidigt, nach dem ersten Ruck, nach der ersten Phase, glaube ich. Und dann war da richtig viel Platz da, ja, und dann kam halt Frankreich zurück und hat das Ding halt noch gewonnen. So muss man es halt zusammenfassen. Ich habe es selber im Pub geschaut, deswegen war es mit ein paar Bier und ein paar Leuten. Man hat nicht hingeguckt auf die Rugby-Feinkost, man hat sich, glaube ich, noch so ein bisschen unterhalten nebenbei. Ja, war auch okay. Und eigentlich ging es so weiter dann mit dem zweiten Spiel. Das hast du dann voll gesehen?
Genau, aber so mit so 10 oder 20 San Miguel's responsibly wahrscheinlich. Und ganz viel Brot, weil in Spanien ist halt vegetarisch zu sein irgendwie ein Unding und man ist total uncool. Scheinbar, wenn man halt sagt, ich esse kein Fleisch. Aber das Club, das ja mega leckere Sachen hat vorbereitet haben, war nur ein bisschen Blut. Genau, und deshalb war ich halt wahrscheinlich schon mit 28 San Miguel's, die eiskühlt waren. Da muss man sagen, die Gastfreundlichkeit von der Club da war echt cool. Die hatten echt so riesen Tonnen und Wannen mit hat eisgekühlten Hashtag San Miguel Sponsoring gehabt. Und ja, die Stimmung war ganz geil. Aber vielleicht nur kurz zum Schottland-Frankreich. Was ist jetzt deine Lösung für dieses Thema mit dem Versuch, slash Nicht-Versuch? Also wie würdest du jetzt vorgehen? Also grundsätzlich? Oder würdest du sagen, so weiter so? Oder gibt es halt einen Weg, das zu meiden, solche Sachen?
Ja, die Frage ist das mit dem Protokoll, was da befolgt wird. Also halt mal fest, der Ref kann einfach nicht sagen. Also er hat halt kein Grounding gesehen, obwohl man es dann später dann im Video gesehen hat, dass es wahrscheinlich 98-99% sicher ist, dass der Ball gegroundet wurde und das jeder gesehen hat. Ich weiß nicht, das ist, aber geht man nochmal einen Schritt vorher halt, der Ref hat es halt nicht gesehen oder nicht hundertprozentig gesehen, soll der Ref dann, sagen wir mal, es gibt kein Team und es gibt keinen Videobeweis, dann muss er entweder sagen, ja okay, es war jetzt Versuch oder nicht Versuch, und wenn ich mir 95% sicher bin, dass er gegroundet wurde, also es gibt auch schon Versuche aus einer Rolling Maul, die gegeben wurden, wo man auch nicht gesehen hat, dass der Ball wirklich gegroundet wurde, Also soll dann der Ref bei 95% sagen, ja, ist ein Versuch oder nicht? Weiß ich nicht, das ist schon mal schwierig.
Ich glaube, diese ganze Sache mit dem TO, also es war halt auch in der Vergangenheit leichter und letzten Endes das, was halt diese Beschreibung, die du gerade sagst, ist, der Schiedsrichter auf dem Feld sieht das nicht. Daher haben wir diese TMO, der das in die Zeitlupe sehen kann. Also man sollte vielleicht eher so zurückzukehren zu der TMO, also der Schiedsrichter sagt, ey, sorry Bro, ich habe es nicht gesehen. Ist eigentlich mein Job, das zu sehen. Habe ich nicht gesehen, war halt da nicht in dem genauen Moment in der richtigen Winkel. Ich habe gar keine Ahnung. Nada. Also das ist vielleicht irgendwie die Herangehensweise. Also weil vorher dieses Try, No Try, also oder das war halt vorher so und jetzt ist es quasi Conclusive Evidence, bla. Aber vielleicht soll man einfach das so ein bisschen anders machen, dass der Television Match Official da diese Kraft haben kann zu sagen, nicht, was ist die Frage, die ich beantworten muss, sondern sehe ich da den Versuch oder sehe ich den Versuch nicht? Also er soll halt für die Sekunden oder die Minuten den Schiedsrichter übernehmen. Also er soll der Boss sein.
Aber das vielleicht wollte man ja gerade nicht, ne?
Also ja, aber das ist halt vielleicht für diese Szenen, die halt sozusagen entscheidend sind, weil letzten Endes, weil wenn du das öffnest, so er interpretiert die Bilder und dann am Ende entscheidet der Schiedsrichter. Dann ist es halt sozusagen, dann hat man zwei Leute, die, das, da hast du zwei Meinungen schon. Und das ist vielleicht irgendwie so das Ding, dass, also, was können wir halt festhalten aus deinem Beispiel, was du halt gerade vorgegeben hast? Der Schiedsrichter kann nicht sagen, ich habe den Versuch gesehen. Das kann er einfach nicht sagen. Das kann er 100% nicht sagen. Er muss sich dann auf was anderes berufen. Und dann ist halt die Frage, wenn wir in dem Fall halt gehen, der Schiedsrichter muss auf dem Feld sagen, ich habe gar nichts gesehen. Gar nichts. Ich kann nicht sagen, ob es Versuch war oder nicht Versuch. Ich habe einfach gar nichts gesehen. Weil wenn er nichts sieht, genau wie du sagst, er muss halt sagen, no try. Weil er sieht halt gar nichts. Er kann nicht sagen, naja, höchstwahrscheinlich try. Sondern er geht dann rüber zum TMO mit dem Infos von, ich habe gar keine Ahnung. Und der TMO muss dann einfach nur eine eindeutige Entscheidung treffen. Und wenn wir so Verfahren, also wo so damit umgegangen war am Wochenende, dann hätte, glaube ich mal, meines Erachtens den TMO gesagt, hey Bro, du hast gar nichts gesehen, hier ist ein Bild, meiner Meinung nach, das Ding ist halt auf dem Boden, try is good. Und dann müsste der Schiedsrichter halt sagen, alter Bro, bist du dir sicher? Weiß ich nicht, sieht scheiße aus. Und dann können sie sich halt streiten, weil was jetzt am Ende gemacht worden ist, ist der also meines Erachtens, der TMO hat gesagt, hey, der Ball ist am Boden, aber deine Frage war, es gibt gar keinen Versuch, du musst es irgendwie eindeutig machen und dann hat er gesagt, der Ball ist am Boden, aber 100% eindeutig ist es auch nicht, 99,9% ja, aber deine Frage war, ich brauche 100% und dann ist das, das kannst du nicht beantworten, das macht es zu komplex und zum einen zu komplex, zu unverständlich für neue Leute und auch Leute wie wir, die halt so lange mit dabei sind, verstehen auch nicht das Ganze. Also wir können halt verstehen, warum diese Entscheidung getroffen worden ist. Wir können es halt erklären nach den Richtlinien. Aber am Ende des Tages war höchstwahrscheinlich die falsche Entscheidung. Und eigentlich wollen wir, egal wie, die richtige Entscheidung und wie es gerade ist, kann nicht zu der richtigen Entscheidung führen.
Ja, ich meine, in der jetzigen Six Nations oder in dem ganzen Jahr ist ja die Frage, wie lange so, wenn man was ändern wollen würde, wie lange das braucht, damit es implementiert wird, ob das dann, ob überhaupt was geändert wird. Aber ich meine, viele Leute sind, glaube ich, sauer. Mal schauen, ob in den July Internationals oder Autumn Internationals, ob da dann schon was passiert oder ob auf Club-Ebene.
Ja, ja.
Ja, jetzt reden wir trotzdem schon so lange darüber.
Zurück zu Wales, England, also qualitätsmäßig fand ich das Spiel nicht besonders gut, ich habe tatsächlich mit Friend of the Paul, Jan Südow, geguckt und natürlich ist er großer England-Fan und er war richtig traurig natürlich mit den ganzen gelben Karten und solches. Ich habe ihm einfach gesagt, in dem Moment haben wir so beide so ein bisschen gesagt, hey, Wales macht halt gar nichts draus. Und ich glaube, das hat das Spiel entschieden. Und ich habe auch da gesagt, ich glaube, England wird gewinnen. Weil wenn Wales nicht mit, also Wales hat versucht, mit 15 gegen 13 aus deren 22 zu spielen und wurden halt gleich verhaftet. Das war naiv. Und das ist die Erfahrung, die gefehlt hatte. Eigentlich, wenn Bigger da gewesen wäre, hätte er gesagt, baller mal den Ball einfach so weit weg wie möglich. Und dann spielen wir taktisch und kriegen halt aus den 15 gegen 13 irgendwie in Überzahl. Am Ende hat England einen Versuch gelegt. Also ich weiß ich auch nicht.
Ja, es war, also die haben losgelegt, sehr gut in der ersten Halbzeit, haben sich, glaube ich, das zu Herzen, also Wales, hat vorne gelegen, 14-5.
Die haben angeknüpft an das Spiel von Schottland. Also sie haben, die sind einfach so da.
Dann haben sie in der zweiten Halbzeit mehr abgeschaltet, sag ich
mal. Ja, genau.
Auch die herausgespielten Versuche, ich meine, Ben Earl, Man of the Match verdient. Wir haben schon früher gesagt, warum ist der nicht regelmäßig in England dabei, in der Mannschaft.
Aber tackling-mäßig von England relativ mau. Also er geht durch 3-4 Leute relativ einfach, muss man
von schon Wales. Sagen. Hm. Ja, genau. Also natürlich, aber trotzdem muss man die Kraft erstmal, also Grit und den Mut haben, da durchzugehen und das zu tun wollen. Ja, natürlich ist es schlecht, wenn drei, vier Leute nicht einverteidigen können. Weiß ich nicht, das wäre vielleicht im anderen, ich weiß nicht, ob es einem erfahrenen Wales-Team so nicht passiert wäre. Keine Ahnung. Aber auch die anderen Versuche waren jetzt alle nicht so berauschend. 3 gelbe Karten für England, oder? 3 insgesamt, 1 für Wales.
3, weiß ich nicht, also 2 auf jeden Fall. Also es waren 15, 13 Mann auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, disziplinmäßig so eine Sache hat bei England. Nichtsdestotrotz, also ich meine, dieser Versuch, wer hat es gelegt, eigentlich ganz außen? Wo Daly noch den Pass geschafft hat, also das ist schon Weltklasse. Also wie er den Ball annimmt und trotzdem weiterpassen kann, das muss man schon sagen, das ist schon Weltklasse gewesen. Ich glaube grundsätzlich, Ford hat ein relativ gutes Spiel im Griff gehabt. Es ist halt so ein bisschen wie England in der WM. Die sind halt irgendwie nicht besonders gut, aber trotzdem dabei halt irgendwie. Und ich weiß nicht, haben wir vielleicht das eine oder andere Spieler dadurch entdeckt, so von Northampton und solches. Hier Roots, der Man of the Match war letzte Woche, war auf jeden Fall direkt schuld für den einen Versuch, also einfach aus der Linie geblitzt und fand halt grundsätzlich, dass er nicht so ein super Spiel geliefert hat, also vom Hoch zum Tiefpunkt so ein bisschen. Aber grundsätzlich, ich glaube, ich verstehe, also habe ich schon letztes Mal gesagt, dass es noch nicht so ein System für mich gibt, was England hat spielt. Aber die entdecken nach und nach so einige Spiele und vieles davon kommt von natürlich den Form von Northampton und solches. Junge Spieler und sie haben relativ gut die fehlenden Leute oder die Leute, die gerade sich nicht nominieren lassen, ersetzt, meiner Erachtens. Und nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche soll Tuilagi zurückkommen, kann auch wieder so einen Impuls halt geben. Finde irgendwie.
Also wir haben nichts gelernt oder also nichts Neues. Du hast ja schon gesagt, es ist so wie Weltmeisterschaft.
Ja, also wir haben nichts gelernt, aber wir haben neue Leute entdeckt und vielleicht, ich weiß halt nicht wirklich, ob Borthwick halt für die Zukunft für englischen Rugby gut ist, aber wenn er halt das ein oder andere junge Spieler hat mit rein inkorporieren kann, ist gut. Und er hat ja eine relativ schwierige Aufgabe, man muss ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist der Punkt im englischen Rugby, wo die meisten Leute sagen, ich hau ab, ich fahre nach England oder fahre weg von England, spiele im Ausland, zum Beispiel in Frankreich. Thema Geld oder whatever, new challenges. Und ich glaube, er versucht das trotzdem gut zu meistern. Und die haben jetzt viele Clubmannschaften verloren, natürlich über die letzten Jahre auch. Es ist eine schwierige Phase im englischen Rugby, schwierige Phase im walisischen Rugby. Versuchen die das Beste rauszuholen. Ich glaube, beide Mannschaften haben auf sehr viele junge Leute gesetzt und einige, also Zukunftsleute entdeckt für die nächsten Six Nations. Also ich weiß nicht, ob es für diese Six Nations reicht, aber auf jeden Fall Wales und England haben eigentlich neue Spieler entdeckt.
Ja, jetzt erstmal Pause. Achso, das Sonntagsspiel. Hast du denn das ganz gesehen?
Natürlich. Natürlich, wir sind, wo waren wir? Wir waren so Tapas am Strand essen und dann haben sie geguckt, wo könnte man das gucken. Dann so Irish Pub war zu, anderer Irish Pub in Anführungszeichen hatte auf, aber irgendwie könnte das Spiel nicht zeigen. Und glücklicherweise, eine französische Mark bei uns hatte mal quasi so sein Apple TV oder irgendwas hat mit und ist einfach dann nach Hause gerannt zu uns und hat das Ding geholt und hat es verbunden mit französischen Fernseher. Und dann haben wir, musst du dir vorstellen, in Spanien über französischen Fernseher in Irish Pub in Spanien über einen französischen Fernseher Italien gegen Irland geschaut.
Eine deutsche Rugby-Truppe.
Also mehr international geht tatsächlich ever nicht, würde ich halt sagen. Aber genau, vielen Dank nochmal an Marc. Und wir hatten auf jeden Fall richtig gute Stimmung. Also ich glaube, die Leute, wir waren alle so ein bisschen leicht verkatert vielleicht, aber es war trotzdem gute Stimmung. Ein paar nice Drinks, ein paar IPAs, responsibly getrunken und genau, mega riesen Bildschirm, coole Stimmung. Ein paar andere irischen Leute sind auch so dazugekommen. Und ja, das Spiel, ja, wollen wir das gleich hart anschneiden oder aufheben?
Aufheben für was?
Achso, dachte, du wolltest Pause machen.
Achso, nee, jetzt ziehen wir durch.
Okay.
Also, was hätte denn Italien machen? Also, es ist ausgegangen 36-0. Und wenn man sich halt, ich klicke gerade durch die Statistiken, also was hätte Italien denn machen können? Weiß nicht, nicht viel. Also Raumbesitz und Ballbesitz, also Raum und Ball ist halt 2/3 zu 1/3. Es ist halt doppelte Anzahl an gekickten Metern.
Man muss halt so sagen, das habe ich auch die Jungs da gesagt, dass Italien hat sehr, sehr gut angegriffen. Die haben auf jeden Fall Lücken beziehungsweise Potenzial in der Verteidigung von Irland gesehen, haben es aber nicht immer ausnutzen können. Man muss aber dazu sagen, dass der italienische Angriff gut war, ein Beispiel.
Mhm.
Ach so, es gab genug Beispiele in der ersten Halbzeit, wo die halt wirklich versucht haben, das in die Breite zu spielen und Irland nur durch gute Verteidigungsentscheidungen von Low und so, das hat zu, keine Ahnung, 2-1 noch verhindern könnten oder 3-1. Gabisi hat schon oft das, ich glaube, er bräuchte so eine halbe Sekunde mehr bei manchen Sachen, dann hätte er wirklich den Defense geunlockt. Aber das Ding war, dass die italienische Angriff war sehr gut, irische Verteidigung war einfach bombastisch, also wirklich bärenstark. Und dann das Problem bei Italien war, was hätten die machen sollten? In der Verteidigung waren die relativ soft in der Defense. Also das heißt einfach Line Speed nur stellenweise gebracht und das funktioniert halt so nicht. Also deren Defense, die haben zwar einen neuen Coach hat reingeholt, aber es sieht so aus, als ob sie relativ viel von den alten Crew hat mitbehalten haben. Und weiß nicht, ob es gut ist, weil deren Defense ist auf jeden Fall so Verteidigung. Das funktioniert nicht en masse, wie die halt so machen. Und das war genau leichte Beute für Irland. Also zum Beispiel Crowley, der macht diesen so Hitchkick oder diesen Step, Goose-Step-Style, um halt mehrmals quasi kurz vorm Kontakt die Verteidiger an sich zu ziehen, um dann durchzupowern, durch zweien nach diesem Pop. Also die Versuche, die da gekommen sind, waren oft das, wo Crowley irgendwie die Möglichkeit hat, das zwischen zwei Verteidiger und trotzdem noch den Offload. Und er hatte relativ viel Zeit, in Anführungszeichen. Und dann die nächste rausgespielte Pod zum Beispiel hatte auch relativ viel Zeit. Also ich hatte das Gefühl, dass das ist genau in den Karten von Irland gespielt hatte im Angriff, dass Italien relativ soft in der Verteidigung war und das habe ich nicht so ganz verstanden. Genau, und letzten Endes, Crowley war einfach super hot. Crowley war on fire und Henshaw war mega on fire. McCloskey, beide hätten für mich Spieler des Tages sein können. Low, Spieler des Tages auf jeden Fall verdient. McCarthy sehr stark. Gute Keenan, super Impact, ne? Also hat es einfach angezündet mit diesen schnell angekratzen, Roof the Mark, kratzt halt an, Italien schläft so ein bisschen, greift halt an, daraus kommt der erste Versuch und solches. Ich glaube, ja, was soll Italien halt so machen? Also ich glaube, Defense müssen was Neues machen, beziehungsweise eine neue Struktur überlegen. Und weil, wenn die so weiter verteidigen, das ist zu einfach für den guten Angriff, meines Erachtens.
Mhm. Ja, okay, da siehst du da, deswegen bist du der Experte und ich nicht. Ich bin nur der Bystander und der Passagier.
Aber erzähl mal, du als Experte für Thema Gassen. Irland hat in der Weltmeisterschaft wahrscheinlich die schlechteste Gasse von allen Mannschaften. Und jetzt haben die, keine Ahnung, keine Gasse verloren oder also sehr, sehr gute Statistiken geliefert. Warum ist es...
Da möchte ich gleich einhaken, einen berühmten Freund von mir zitieren. Der hat mal gesagt, Georg, du kannst nicht immer auf die reinen Statistiken gucken, weil es kommt auf die Opposition drauf an, gegen die du spielst. Weißt du, wer das gesagt hat?
Das könnte von mir gekommen sein. Das aber gegen Frankreich? Gegen Frankreich und Italien? Also das ist schon starke Opposition im Gassen?
Ist es gerade momentan? Wir haben doch selber gesagt, Frankreich hängt ein bisschen durch, weil man vielleicht zu viel gespielt hat, wie du gesagt hast.
Und aber trotzdem, Irland in der Weltmeisterschaft war relativ mau. Also was wo wir uns einigen können, ist, dass sie jetzt irgendwelche Probleme hatten und jetzt haben die es irgendwie gleich rausgebügelt. Woran liegt das? Du als Gassen
Specialist. Kann ich gleich sagen. Also, weiß nicht, warum es manchmal, kannst du eine Weltmeisterschaft mit den Six Nations, kann man da so gut vergleichen mit dem Druck und den anderen Mannschaften? Also es hängt ja auch ein bisschen davon ab, ob die andere Mannschaft gegenspringt und was die andere Mannschaft halt ihre Hausaufgaben voll gemacht hat. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, warum die Gassen bei Irland schlecht waren. Also sind da andere immer gegengesprungen in der Weltmeisterschaft oder hat man einfach so den Ball verhändelt? Also war das jetzt das Spiel gegen Neuseeland?
Na, die Wortner ist zum Beispiel, die sicheren Ball, dafür haben die sozusagen den Risiko eingegangen, dass jemand halt gegenspringt. Und hier zum Beispiel war es halt so, dass sie auch so hinten geliftet haben. Squidge Rugby hat auch jedenfalls aufs Fröhliche zum Frankreich-Spiel geguckt. Aber die haben auch diesen nach hinten gesprungen mit McCarthy, also der schwersten Spieler sozusagen, in die Luft geschafft. Und haben das nach hinten, aber dann halt relativ eng, also dieses Seam, sagt man auf Englisch, zwischen Gasse und die 10 Meter zu den Hintermannschaftsleuten. Und dann diesen Seam angegriffen, relativ deutlich. Und das haben die sozusagen weniger probiert in der Weltmeisterschaft und versucht auf diesen sicheren Ball, der aber dann contested wurde. Für mich ist es, ja, also weil das Ding ist, warum Irland immer sehr gut war, auch unter Joe Smith, war das Thema so Standards, also von den Standards, dass sie halt gut quasi diesen Set-Plays machen könnten. Und das, wenn das klappt mit den schnellen Rocks, dann ist es kaum zu verteidigen bei Irland, also gegen Irland, meine ich.
Was genau meintest du jetzt mit Seam?
Ach so, das ist in der Gasse steht der Defense 10 Meter zurück, ja, sozusagen. Und die 10 Meter kannst du relativ schnell attackieren und da kommst du immer über der Vorteilslinie. Also 7 ist diese Lücke, also diese Diagonallücke. Das ist schwer, denn wenn du meine Hände hat nicht sehen kannst, aber der Gasserlinie, also der mittlere Gasser plus 10 Meter Zug, das hat die verteidigende Mannschaft. Und die müssen diesen Space closen. Und der Lücke ist zwischen...
Und wenn du nach hinten wirfst, wenn du nach hinten einwirfst, dann kriegt die 9 natürlich als Angreifer, ist der Weg von der 9 zur 10 viel kürzer.
Der Weg zum 9 zu 10 kurzer, plus die können wenn die halt auf den Innen so ein Unders-Line machen, was die halt dann oft mit Aki machen, dann greifen die direkt diesen Space an. Und das ist der Tailgunner, das ist die Aufgabe der Tailgunner, also der letzte Verteidiger in der Gasse, plus der 10 sozusagen, dann diese Lücke zu schließen. Und das macht das relativ schwierig. Und Irland hat dann Plattform relativ schnell da angefangen. Und was Irland gerade sehr, sehr gut macht, das sieht man halt in Frankreich und im Italien-Spiel eben, die spielen halt immer wieder dieselben Sachen, wählen aber die richtigen, wie wir sagen auch dazu, Heads-up-Rugby, die wählen, also die haben sehr viele Optionen, entweder den Front-Door-Option, entweder vielleicht noch so ein Pass nach innen oder so ein Pass in die Tiefe, diesen Pullback-Pass und solches. Und das ist halt einfach so, dass sie oft dieselbe probieren und dann denkt die Verteidigung, ach so, die machen diese Front-Door-Option und dann machen die Hit and Run oder irgendwas. Und Aki hat zum Beispiel mehrmals so dieselben Sachen gemacht Und dann haben sie einfach irgendwann später das gewechselt. Ne? Und jetzt in dem Spiel war es auch so mit McCloskey und Henshaw, haben die oft so dieselben Sachen gemacht, ein, zweimal. Und dann machen die eine unterschiedliche Option sozusagen. Und die Verteidigung war eingestellt auf, ach so, die machen diese Pop-Pass zu Henshaw. Und dann haben die es gemacht. Und dann haben wir gesagt, oh scheiße, wir müssen halt diese Look schließen. Henshaw kam da durch. Und dann haben diese weitere tiefere Option angespielt. Und ich glaube, das ist, warum Irland gerade sehr, sehr gut im Angriff ist. Ist die einfach diese
Möglichkeit. Multiple Attacking Options.
Genau, Multiple Attacking Options, ja. Also, dass es super schwierig zu verteidigen ist. Nichtsdestotrotz, meines Erachtens waren die Teilen zu soft in der Verteidigung und hat den Raum noch teilweise gelassen.
Aber jetzt sind wir von der Frage weggekommen mit dem Lineout eigentlich, ne?
Genau, weil du wolltest es halt nicht beantworten.
Achso. Naja, wie gesagt, also man risikoarm, wenn Irland risikoarm in der Weltmeisterschaft gespielt hat, dann hat das eher dazu geführt, dass man eher die Gasse stehlen konnte vielleicht oder attackieren konnte als verteidigende Mannschaft. Und wenn man sich jetzt zutraut, halt nach hinten zu werfen, dann hat man natürlich viel mehr Optionen. Ja, weiß nicht, man trainiert das halt, man wird da halt besser oder man, vielleicht war man vorher auch schon eigentlich genauso gut in der Weltmeisterschaft, aber hat sich entschieden, naja, lass mal lieber immer schnell vorne hochgehen oder so, weil dann kriegen wir den Ball sicher, was aber dann nicht der Fall war. Und dann nimmt man sich halt, also dann nimmt man sich halt die Hälfte der Optionen oder die Hälfte des eigenen Platzes halt weg.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass der Maul, also das offene Gedränge quasi, das Paket meine ich, von Irland sehr, sehr stark ist, beziehungsweise auch schlecht, Frankreich und Italien haben beide schlecht verteidigt, aber die haben auf jeden Fall sehr viel Arbeit da drin gesteckt, würde ich mal auch behaupten. Also Gassen und Moors, also Paket, haben auf jeden Fall Irland relativ Zeit da investiert im Training, schätze ich mal. Mhm.
Gut. Gut, jetzt erstmal Pause. Oder wir sind vorbei mit Six Nations, also jetzt darüber zu reden. Ja. Das Wochenende jetzt ist wieder EuroC, ich weiß es gar nicht.
Oder Fantasy Six Nations.
Ah,
Sieht nicht so gut aus für dich, ne?
Du bist gar nicht, lass uns mal oben anfangen. Machst du mal auf? Ich habe
fünf verschiedene Browser. Nummer 1, Rheingau Rugby mit 797 Punkte. Sehr starke Woche auch.
Rheingau Rugby hat auch die Runde gewonnen, vor allem mit James Lowe als Captain.
Ja, starke Entscheidung, ja.
Aber auch schlecht sind Tommy Raphael, einer der wahrscheinlich unterschätztesten Spielern von Wales. Dabei hat aber Ollie Chessam nur 5 Punkte geholt und George Norris nur 11 und er hat trotzdem halt mit 424 die Runde gewonnen. Ja. Ich glaube, Tuilagi hat einen Fehler als Supersub. Ich hatte Dan Sheenan, man kann ja nicht mehr als 4 Spieler in der Mannschaft nehmen, ich hatte Dan Sheenan erst als Hooker drin und da bin ich, glaube ich, gegen Jamie George noch getauscht. Also, Glückwunsch an Rheingau Rugby. Dahinter kommen Nator und JJ Ref.
Und ich bin auf Position 14, also relativ konstant. Und du bist jetzt zumindest 2 Plätze höher gerutscht mit Platz 16.
Ich habe Plus gemacht und du hast Minus eingemacht. Ich habe übrigens Lock Prop and 2 Smoking Ferals am Wochenende im Pub getroffen.
Ach so, wow, der ist auf jeden Fall vergessen, seine Mannschaft zu updaten, leider.
Er hat mir erzählt, sein Geheimrezept ist, die Italiener zu wählen, weil die viele Tackles machen.
Ach so.
Habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das geheime Rezept ist, um Six Nations zu gewinnen. Aber auf jeden Fall war seine Motivation dadurch begründet, er wollte auf jeden Fall hier Gast im Pott sein. Also ich habe das angekündigt, dass der Sieger hier Gast sein wird und dann meinte er, das wollte er eigentlich werden.
Schafft auf. Also will halt mit Hand nicht komplett ins Feuer legen, wird schwer. Wird schwer für ihn. Aber vielleicht kann er einfach so kommen. Wie heißt er im Echten?
Oh, das darf ich nicht sagen.
Ach so, okay.
Dann ist Engländer.
LPF.
Engländer.
Ach so, dann erst recht darf er nicht in den Pott kommen.
Wir haben es noch geschafft, eine Vorpass-Kicktipp-Runde einzurichten mit 12 Leuten. Da liegt ein Andreas T. vor, den wir vielleicht persönlich kennen.
Vielleicht aus München.
Vielleicht aus München. Und dahinter Matze. Und dann bin schon ich da mit 8 Punkten. Aber ich habe auch vergessen, das Schottland-Frankreich-Spiel zu tippen. Was viel skurriler ist, dass es nirgendwo ein vernünftiges Tippspiel gibt. Also Tippspiel ist immer noch einfacher als Fantasy-Rugby für die meisten.
Ja, das stimmt.
Und also, dass die selber Six Nations nicht hinbekommen, diese Super Brew App, vor der graut es mir, die will auch kein Mensch installieren. Naja. Es gibt dann auf jeden Fall wieder fleißig Preise wie die letzten Jahre.
Ja, genau. Machen wir gleich Pause, dann kommen wir zurück mit noch mehr World News. Also bis gleich bei Vorpass.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Welcome back, Teil 2. Wir haben über die Six Nations gesprochen, ausführlich. Big G, gibt's jetzt irgendwie News aus der Welt? Was macht Eddie Jones oder gibt's sonstige World Rugby News?
Haben wir überhaupt schon drüber gesprochen, über neue Verteidigungs- und Angriffscoaches in Südafrika?
Nee, noch nicht.
Tony Brown, seinerzeit Neuseeländer, Highlanders-Coach, Japan, hat sogar für die Stormers, glaube ich, gespielt. Gilt auch als kreatives Genie will ich nicht sagen. Und ich glaube, Ire ist Verteidigungscoach in Südafrika.
Jerry Flannery, ja.
Genau, was sagst du zu dem?
Die kennen sich ja quasi, also Ninaba und Erasmus waren ja ein Monster für 16 Monaten oder 18 Monaten. Auch zu der Zeit, wo Anthony Foley gestorben ist. Und da waren Felix Jones und Jerry Flannery auch Coaches dort. Und genau, erst wo die dann ausgemustert waren und dann auch Ninaba und Razi weg waren. Wahrscheinlich haben die gute Beziehungen auch gepflegt. Und letzten Endes war auch ein großer Antreiber für das ganze Erfolg, was jetzt Harlequins die letzten Jahre gesehen haben, war zusammen mit Nick Evans und Adam Jones quasi Coaches, die das quasi nach dem Debakel von Gostard damals übernommen haben. Also ein starker Typ auf jeden Fall. Er macht sehr viel im irischen Fernseher, ist sehr analytisch sehr gut, taktisch sehr gut. War ein sehr starker Hackler damals. Ja, cooler Typ.
Okay. Genau, das ist News. Eddie Jones, keine Ahnung. Auf jeden Fall fängt Super Rugby in anderthalb Wochen an. Ich glaube, am 22. oder so geht's los. Nee, am 23. Da gibt's aber gute und schlechte Nachrichten. Also gute Nachrichten ist erst, oder was ist gute Nachrichten? Ist diese Kicking-Regel, Dupont-Regel jetzt genannt, habe ich zum ersten Mal jetzt von gehört. Aber also, hast du davon gehört? Weißt du, was ich meine?
Ja, es ist dieses ganze Kick-Spiel-Quatsch, ja.
Kicktennis, und wenn ein Spieler den Ball fängt und sich nicht 5 Meter bewegt und nicht den Ball passt, dürfen die Leute in der Mitte müssen stehen bleiben und dürfen sich gar nicht bewegen, oder? Bis sie eigentlich überholt werden von der Person, die gekickt hat oder einer Person dahinter. Ja. Was eigentlich ein Nachteil ist für Leute, die richtig weit und lang kicken können, oder?
Ja.
Aber hast du das? Und Dupont hat anscheinend vor anderthalb Jahren das mal dem Ref gesagt, im Six Nations Spiel oder irgendwo anders. Und hat das dann natürlich auch ausgenutzt. Seitdem haben es viele andere ausgenutzt. Mhm. Manchmal sieht man das nicht wegen des Weitwinkelformats oder wegen des fehlenden Weitwinkelformats. Mhm. Es ist, glaube ich, schon im Schottland-Wales-Spiel vor vergangenes Wochenende passiert, dass Finn Russell und Thomas Ramos hat gekickt zu Russell. Russell hat sich nicht bewegt. Ramos konnte es nicht gewesen sein. Also der walisische Fullback, wer auch immer, hat zu Russell gekickt. Russell fängt den Ball außerhalb der 22 und bewegt sich gar nicht. Und dann dürfen sich natürlich auch nicht die walisischen Stürmer oder irgendwer, der in der Mitte steht, überhaupt noch bewegen. Und das soll jetzt, glaube ich, wieder weggenommen werden, diese Regel.
Ja, zu Recht.
Sagst du als Fullback.
Ja. Sehr klar. Was gibt es sonst noch?
Ja, mit Super Rugby. Ich habe es gepostet in der WhatsApp-Gruppe. Melbourne Rebels sind
kein Geld.
Haben 20 kein Cash. Millionen Euro verschuldet, sind schon ins Administration gegangen, wie man so schön sagt. Also Insolvenz, glaube ich, beantragt oder läuft. Also es gibt einen Insolvenzverwalter. Bis auf eine Kerntruppe wurden alle gekündigt, selbst der CEO. Und die bestehenden Staff-Mitglieder haben nur noch 4 Monatsverträge bis zum Ende der Super Rugby-Saison. Was, da muss man kein Sportpsychologe sein, glaube ich, nicht so die beste, das beste Umfeld ist. Also das sind halt, und es sind halt auch Schlagzeilen, die halt ja einfach schlecht für Rugby sind. Kann sein, dass dann jetzt eine krasse Gegenreaktion kommt und die Rebels dann auf einmal jetzt richtig gut spielen.
Ja.
Meine Kontakte in Melbourne meinten, ja, ich habe die Jungs alle am Wochenende vom Pub vapen gesehen. Naja.
Why not?
Also ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall schlecht. Und wenn man dann noch sagt, hier saudische Investoren wollen 4 Clubs in der Premiership Rugby übernehmen oder finanziell pampern.
Das habe ich nicht gehört. Wo hast du das gelesen?
Ja, irgendwann unter der Woche jetzt vorgekommen. Ich weiß, die Details kenne ich auch nicht, vielleicht ist es auch Quatsch. Aber ich weiß nicht, ob Investoren da eine gute Idee ist. Ich glaube, dieser CVC-Deal, den es auch gibt, war auch nie eine gute Idee. Rugby ist halt einfach immer noch global gesehen zu klein. Und man kann da nicht einfach unendlich viel Geld rauspressen, weil es auch nicht so eine große Fanbase gibt. Also das lässt sich halt nicht mit Fußball vergleichen. Und ich glaube, das vergessen viele. Also es sind 3 Premiership-Teams jetzt, Premier League-Teams, in den letzten 12 Monaten bankrupt gegangen. 2 Teams aus den USA und die Rebels stehen kurz davor. Weiß ich nicht. Gibt nur 2 finanzielle gesunde Ligen, glaube ich, ist Frankreich und Japan. Mhm. So sehe ich das. Also wirklich finanziell, wo viele Teams spielen, wo halt Frankreich kommt das Geld, Fans. Da, das ist eigentlich, glaube ich, der wenigen Ausnahmen, wo es halt viele Fans gibt, wo Cash generiert wird, wo TV-Verträge für die erste Liga richtig was wert ist. Und in Japan scheint es ja die Firmen zu sein, die dahinter stehen. Und es gibt auch Fans. Und der Rest, ja, man kann nicht einfach 4, 6, 7, 8 Millionen pro Jahr investieren in irgendwelche Teams, die dann kein Revenue erzeugen. Also.
Schade.
Okay, jetzt ein bisschen Downer also auch.
Ja, hast du sonst noch was Cooles aus diesen ganzen Downers für uns?
Weiß ich nicht, nee, nächste Woche ist halt, nächstes Wochenende kommt jetzt, also ich freue mich trotzdem auf Super Rugby, irgendwie komisch, diffus. Am Wochenende ist URC, Top 14.
Hast du Deutschland geguckt?
Spanien? Ja. Also ich, da kommen wir auch schon wieder auf die Referee-Diskussion leider. 5-27, oder? 5-27. Wenn man das Spiel mit einem Versuch zu 27 dann verliert, weiß ich nicht, ob man auch wieder über den Ref reden sollte. Also eigentlich gebe ich mir die Antwort selber. Nein, ist die Antwort. Man hat gut mitgehalten, die ersten 10, 15 Minuten gegen Spanien auch unter Druck gesetzt. In der zweiten Halbzeit kam einfach generell zu wenig, was wahrscheinlich daran liegt, dass man nicht oft zusammenspielt und auch nicht zu oft zusammen trainiert. Wichtig ist, dass in dieser Rugby Europe Championship die beiden Jahre jetzt zusammenzählen, also letztes Jahr und dieses Jahr. Letztes Jahr hatte man, glaube ich, gegen Polen gewonnen. Genau, und dann gegen die Niederlande verloren. Man steht jetzt in dieser Wertung, glaube ich, auf Platz 6 und man darf halt nicht auf Platz 8 kommen, weil dann wird man, dann geht es halt runter. Das heißt, gegen die Niederlande ist jetzt noch ein Spiel offen. Wenn man das verliert, sind da noch Platzierungsspiele, die man, glaube ich, spielen muss oder sollte. Also dann geht es noch um Platz 5 bis 8. Mhm. Und ich glaube sogar, dass das ein Wochenende dann in Frankreich sogar ausgespielt wird, in Paris, wo dann alle eigentlich kommen sollen. Zumindest mein Verständnis. Jetzt geht es am Sonntag in die Niederlande, zu den Niederlanden, auch auswärts. Ja. Es ist positiv, dass halt Rugby Pass hat es übertragen. Im deutschen Fernsehen wurde es übertragen. Leute können darüber reden. Man muss dem Ganzen natürlich einen positiven Spin trotzdem irgendwie geben und sollte halt nicht über die Referees lästern. Jetzt ist auch schon wieder so die Stimmung unten.
Ja, aber dafür bist du bekannt. Dafür liegt nur dich.
Ich? Die Frohnatur in Person.
Ach so. Wie läuft dein, also jetzt zum Abschluss, holt uns ab, wie läuft dein privates? Wie alt bist du jetzt schon? Also weil eigentlich durfte ich nicht mal diesen Old Boys Turnier mitspielen, weil ich noch nicht 40 bin, du schon, und du spielst eigentlich noch aktiv, tatsächlich bei...
Ist Old Boys nicht 35? Also ich wurde schon mehrmals vom Munich Old Boys Team, vom Mob gefragt, angebettelt, ob ich denn jetzt mal endlich mitspiele. Ich sagte, Jungs, meine Performance ist noch so weit oben. Da kann ich noch nicht abtreten. Also gestern draußen trainiert bei 3 Grad, mir ist alles abgefroren, mir war wirklich so kalt, ich kann so schon nicht passen oder fangen, das wird nicht besser bei 3 Grad. Mein kleiner Finger hat einen Mini-Auto-Unfall, mein kleiner Finger ist immer noch angeknackst, das tut höllisch weh schon in der Kälte, danach bin ich auch in die Sauna gefahren. Ja, wie gesagt, draußen trainieren ist nicht mein Ding. Donnerstag geht zum CrossFit und ich bin in der Halle trainieren, ist natürlich auch schlecht für meine Knie. Ne? Also du siehst halt schon, eigentlich egal, was man macht.
Wie lange willst du eigentlich spielen, bis du quasi vom Platz getragen werden musst? Oder wie ist es da quasi?
Ich glaube, es gab einen Fidji, ich weiß nicht, ob der Stürmer war, Prop oder Flanker, einen aus Fidji, der hat mit 41 noch Premiership Rugby gespielt. Hat dafür wahrscheinlich aber auch Geld bekommen. Ich nicht. Ja, das weiß ich nicht, ob diese Saison die letzte ist, ob man dann nochmal zweite Mannschaft spielt oder ob man dann ganz abtritt. Also ich kann deine Frage jetzt nicht so direkt beantworten. Letzte Saison war das Highlight, Vizemeister, zweite Liga. Das wird schwieriger diese Saison, ist unmöglich. Weiß nicht. Also, keine Ahnung. Jetzt erstmal zum Training gehen, dann geht's Schlag auf Schlag, Ende Mitte März, zweimal nach Heidelberg, dann nach Rottweil. Das werden... recht schwere Spiele.
Das sind nette Auswärtsfahrten.
Das sind nette 4,5 Stunden hin oder 4 Stunden hin, 4 Stunden zurück. Ja, mal gucken. Ne?
Okay. Gibt es sonst noch oder wollen wir abschließen für heute? Den Sack zumachen wie Schottland.
Ja, aber jetzt machen wir den Sack zu. Ist auch lange genug.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Six Nations natürlich diese Wochenende Pause, aber geht dann gleich natürlich Wochenende danach wieder los. Und da werden wir halt rechtzeitig da sein mit einem kleinen Preview oder Review oder C-View. Mal gucken, was wir halt schaffen. Aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Weiter halt mitmachen beim Tipprunde/Six Nations Fantasy und wünsche euch einen schönen Abend und bis bald wieder bei
Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.